Being pregnant can be such an exciting time for you and your partner, whether you're expecting your first child or are looking to add to your family. But you may also be filled with many questions and uncertainty about your baby.
Das ist ein Imagefilm eines britischen Pharmaunternehmens. Und der macht Werbung für den sogenannten NIPT-Test. Ein Test, mit dem genetische Krankheiten beim werdenden Kind im Mutterleib erkannt werden können. Zum Beispiel das Down-Syndrom. Ab der 10. Schwangerschaftswoche ist das möglich, und zwar durch einfaches Blutabnehmen. Eine Laboruntersuchung liefert dann Gewissheit.
The Iona test will detect more than 99% of all Downs babies,
sagt zumindest die Werbung. Seit 1,5 Jahren, seit dem 1. Juli 2022, übernehmen in Deutschland Krankenkassen die Kosten für diese Tests. Die werden auch nicht-invasive Pränataltests genannt, kurz NIPT. Das Versprechen, stressige, schmerzhafte Untersuchungen, die das werdende Kind verletzen könnten, die werden mit NIPT praktisch unnötig. NIPT-Tests, die gibt es schon länger. Bis vor 1,5 Jahren mussten sie halt selbst gezahlt werden als Igel-Leistung. Hat 130 bis 300 Euro gekostet. Jetzt können ihn sich halt alle leisten, so argumentieren die Befürworter. Sicher, schnell, akkurat, gerecht. Wenn es so einfach wäre, dann gäbe es wahrscheinlich keine Debatte darum.
Ich habe den NIPT-Test machen lassen. Es ist alles in Ordnung. Ja, bitte, was ist denn alles in Ordnung? Da ist so viel Wunschdenken da. Es ist alles. Ich habe den Test gemacht, einmal eine Blutabnahme, alles ist gut. Das Leben ist vielfältiger und komplexer als das.
Das sagt der Pränatalmediziner Alexander Scharf. Ihr hört schon raus, so richtig glücklich ist er nicht damit, dass und vor allem auch wie der NIPT-Test Kassenleistung geworden ist. Wo er die Probleme genau sieht, das erzählt er uns in dieser Folge von Die Debatte.
Die Debatte.
Der Podcast.
Der Podcast.
Pränataldiagnostik? Muss das sein?
CO2?
Buddeln wir ein.
Wissenschaftliche Perspektiven in gesellschaftlichen Kontroversen. Die Debatte.
Die Debatte.
Der Podcast.
Der Podcast.
Willkommen. Das ist die 5. Folge. Ich bin Grit Eggerichs. Dorothee Mehnhardt von WID Wissenschaft im Dialog ist auch da. Doro, die Debatte ist ein Format von WID, bei dem ihr verschiedene Positionen aus der Wissenschaft zu einem Thema zu Wort kommen lasst. Wir blicken im Podcast auf gelaufene Debatten zurück. Und in dieser Folge geht es um Pränataldiagnostik. Und das war, ich glaube, eins der kontroversesten Themen bei euch, oder?
Ja, und das lässt sich auch an der Debatte-Seite zum Thema sehr gut nachlesen. Die Diskussion lief damals auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Die Frage danach zum Beispiel, wozu überhaupt brauchen werdende Mütter diese Diagnostik, kam auf. Verunsichert die nicht eher, als dass sie Sicherheit bringt? Bis hin zu der Frage, ob der Test vielleicht eine Haltung befördert, bei der Menschen mit Behinderung möglichst schon im Mutterleib aussortiert werden sollen.
Okay, verstehe. Bevor wir uns mit der Kontroverse befassen, lass uns doch mal versuchen, die Fakten zu klären. Als erstes mal, seit wann gibt's den NIPT-Test überhaupt?
Seit ungefähr 10 Jahren.
Ich will jetzt keine molekularbiologische Abhandlung starten, aber kannst du kurz sagen, wie der Test funktioniert?
Der funktioniert so, dass der Schwangeren Blut abgenommen wird. Denn so hat es uns Klaus Zerres erklärt, Pränatalmediziner. In ihrem Blut steckt nicht nur ihre eigene DNA, sondern auch Teile von der DNA des werdenden Kindes.
Und das kann man mit sehr ausgeklügelten Sequenziertechnologien differenzieren. Und das geht so weit zu sagen, ja, hier haben wir ein weiteres Chromosom zusätzlich. Und daraus schließen wir, das Kind hat eine Trisomie 21, je nachdem.
Und Trisomie, was heißt das jetzt nochmal genau?
Na, die DNA ist ja so zweifach aufgefädelt. Sie besteht aus Chromosomen, die die Erbinformationen enthalten. Wenn ein Chromosom aber nicht zweifach, sondern dreifach vorhanden ist, dann heißt das Trisomie von 3.
Und Trisomie 13, 18 und 21, so heißen die ja, die lassen sich mit dem Test im Labor nachweisen.
Ja, nicht ganz. Der Labortest gibt Hinweise darauf, dass eine Trisomie vorliegen könnte. Hören wir nochmal Klaus Zerris.
Das ist also sozusagen die Methodik und die hat eine sehr hohe Präzision. Trotzdem sind das keine diagnostischen Tests, sondern Screening-Tests, die dann immer noch durch eine invasive Diagnostik bestätigt werden müssen.
Moment, die Werbung sagt, das haben wir ja eben gehört, invasive Verfahren sollen weniger werden, weil es jetzt eine Alternative gibt.
Ja, die Hypothese wäre, weil es das nicht-invasive Verfahren gibt, verzichten viele Frauen auf eine Fruchtwasseruntersuchung oder eine Punktion der Plazenta. Diese Untersuchungen haben ja immer auch ein Risiko. Es kann, auch wenn das nur selten vorkommt, zu einer Fehlgeburt kommen.
Aber wie ich Herrn Zerris verstanden habe, ist es doch so, eine werdende Mutter, die durch den Bluttest jetzt den Hinweis bekommt, ja, da ist ein dreifaches Chromosom, die würde dem dann ja sehr wahrscheinlich auch nachgehen wollen.
Und dann müsste sie eben eins der invasiven diagnostischen Verfahren nutzen, genau, um sicher zu gehen.
Und das wäre dann eben zum Beispiel die Fruchtwasseruntersuchung mit dem Risiko, von dem du ja gerade schon gesprochen hast, ne? Und auch deshalb schien das ja eine gute Nachricht zu sein, wenn der nicht-invasive Test Kassenleistung wird, dann gehen die Untersuchungen mit Risiko zurück. Klaus Zerris hat sich Zahlen aus anderen Ländern angeguckt und er sagt,
der Anteil der positiven Testergebnisse in dem NIPT ist extrem klein. Und es lässt sich weltweit zeigen, dass die invasive Diagnostik nach Einführung des NIPT dramatisch abgenommen hat.
Ob das so auch für Deutschland gilt, das kann ich ja nachher unseren Talkgast fragen. Aber was ich auch noch wichtig finde in dem Zusammenhang, zu wissen, wie viele werdende Mütter nehmen denn den Test in Anspruch, seit der Kassenleistung ist?
Es gab vor dem Juli vergangenen Jahres eine Schätzung, wie sich die Zahlen entwickeln könnten nach Einführung des Bluttests als Kassenleistung. Diese Schätzung hat die Politikwissenschaftlerin Sabine Könninger in der Live-Debatte zitiert.
Verband der Frauenärzte rechnet ab der Kassenleistung mit einer Steigerung von oder mit dass 90% der Frauen diesen Test in Anspruch nehmen werden.
Ob sich das tatsächlich so bewahrheitet hat, kannst du Alexander Schaaf ja später noch in eurem Interview fragen. Der hat ja immerhin einen Überblick, was in seiner Praxis passiert.
Und bei jungen Eltern ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass der Embryo eine Trisomie hat, oder?
Ja, das ist das eine. Also tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit gering. Aber viel wichtiger finde ich noch, dass bei jungen Frauen dieser NIPT-Test auf Trisomien eine vergleichsweise hohe Falsch-Positiv-Quote hat.
Ah, Moment. Das ist dieses, wenn der Test sagt, das ist eine Trisomie.
Und bei der Nachuntersuchung stellt sich dann aber raus, stimmt gar nicht, Fehldiagnose.
Wie oft passiert das?
Der gemeinsame Bundesausschuss sagt, jedes dritte auffällige Ergebnis ist falsch. Und es stellt sich bei der Fruchtwasseruntersuchung raus, die Trisomie ist gar nicht da.
Ah ja, und je jünger die getestete Schwangere, hast du gesagt, desto höher ist die Falsch-Positiv-Rate, ne?
Ja, weshalb auch Marion Baldus in einem Interview mit uns gesagt hat, dass der Test eher verunsichert, als dass er für Klarheit sorgt. Sie forscht seit mehr als 20 Jahren zu Risiken und Chancen der Pränataldiagnostik und schaut, wie sich die Gesellschaft dadurch auch verändert.
Das heißt ja, der NIPT-Test wurde rauf und runter diskutiert. Der hatte und hat ja auch immer noch eine riesen Aufmerksamkeit, die er vielleicht gar nicht verdient, oder?
Ja, da sprichst du was an, was tatsächlich auch in der Live-Diskussion damals wirklich kontrovers diskutiert wurde. Wir hatten ja Jean-Niklas Faust von der Lebenshilfe dabei. Sie ist Medizinethikerin und Geschäftsführerin der Lebenshilfe und deren Argumentation ging noch viel weiter.
Die Kritik, die die Lebenshilfe an diesem Test hat, ist tatsächlich, dass er etwas suggeriert und durch die Krankenkassenzulassung das alles noch unterstützt wird. Er suggeriert, es sei sinnvoll, sich mit der Frage zu befassen, ob das Kind, das man erwartet, eine Trisomie hat und dafür diesen Test in Anspruch zu nehmen. Und die Krankenkassenzulassung suggeriert, dass wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft daran ein Interesse haben und deshalb es gemeinschaftlich finanziert wird.
Eigentlich sind die Untersuchungen in den ersten 3 Monaten ja ein Paket. Das spielt Organdiagnostik per Ultraschall eine große Rolle, um viele unterschiedliche Krankheiten oder eben auch Fehlbildungen zu erkennen.
Ja, und wenn Gravierendes vorliegt, dann zu überlegen, abzutreiben, oder?
Na, da müssen wir unterscheiden. Also bei der pränatalen Diagnostik geht es ja auch darum, Krankheiten früh zu erkennen und diese Krankheiten dann auch vor der Geburt zu heilen. Das geht zum Beispiel bei einem Harnröhrenverschluss, bei manchen Herzfehlern und noch bei ein paar anderen Diagnosen. Aber eben beim NIP-Test ist das anders, weil eine Ärztin an der Chromosomenabweichung nichts ändern kann.
Nochmal zu dem NIP, also zu dem Bluttest. Der bestimmt also die drei Trisomien, 13, 18 und 21. Ist das Down-Syndrom, also Trisomie 21, das, was am häufigsten auftritt?
Ja, die beiden anderen Trisomien kommen seltener vor und es ist so, dass es da oft eine frühe Fehlgeburt gibt oder wenn das Kind zur Welt kommt, es nur eine sehr geringe Lebenserwartung hat. Kinder, die mit Trisomie 21 zur Welt kommen, die leben aber in der Regel. Und sie entwickeln sich eben nur anders als Kinder ohne Down-Syndrom, körperlich und auch kognitiv.
Ah, okay. Wie viele Menschen mit Down-Syndrom gibt es denn in Deutschland?
Es sollen so um die 50.000 sein. Die Website Touchdown hat zu diesen Zahlen einen netten Vergleich. In der Bundesrepublik gibt es etwa so viele Leute mit Down-Syndrom wie ZahnärztInnen, also geschätzt.
Naja, dann halten wir mal fest, es ist eine kleine Gruppe. Und also die, die ich kenne, die sind relativ selbstständig, die sind sehr aktiv und irgendwie auch super kontaktfreudig. In Berlin gibt es ja ein Theater, in dem viele SchauspielerInnen mit Down-Syndrom spielen.
Du meinst das Rambazamba?
Ja, genau.
Mhm. Ja, gut, dass du das erwähnst, weil von den Rambazamba-Leuten kam echt viel Widerstand, als der NIP-Test Kassenleistung werden sollte.
Kann ich mir gut vorstellen, dass die dagegen sind, aber ich habe gerade überlegt, was befürchten die denn genau?
Also unter anderem, es ist ja ohnehin eine sehr, sehr kleine Gruppe von Menschen, die von Down-Syndrom betroffen sind, dass sie immer weniger werden und dass durch dieses immer weniger werden die Besonderheit noch mal viel stärker herausgestellt wird und sie noch mehr zu Außenseitern werden.
Du meinst, die sehen auch so eine Gefahr, dass immer stärker festgelegt ist, was ist das Normale in der Gesellschaft und was nicht.
Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. In der Diskussion damals war ja auch Jean-Niklas Faust dabei von der Lebenshilfe. Ja, und sie sagt halt auch, also das ist kein schreckliches Schicksal.
Wenn wir jetzt in die Forschungsecke gucken, dann zeigt sich ja auch in Untersuchungen, dass sowohl Menschen mit Trisomie 21 wie die Familien, in denen sie aufwachsen, eine hohe Lebenszufriedenheit haben. Also dieses Schicksal eines behinderten Kindes findet sich auch empirisch nicht.
Gutes Schlusswort. Mit allem, was wir beide jetzt besprochen haben, gehe ich ins Gespräch mit dem Pränatalmediziner Professor Dr. Alexander Scharf. Der hat eine Praxis in Mainz. Und mit dem NIP-Test hat er natürlich jeden Tag zu tun.
Herr Scharf, guten Abend und schön, dass Sie Zeit haben für uns.
Guten Abend.
Wir reden über Pränataldiagnostik, besonders über den NIP-Test seit dem 1. Juli 2022. Ist dieser Test, übernehmen ihn die Krankenkassen in Deutschland, knapp 800.000 Frauen entbinden so im Jahr, plus minus. Wie viele davon nehmen den Bluttest heute in Anspruch? Gibt es da Zahlen drüber?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Zahl der ausgetragenen Schwangerschaften ist genauso, wie Sie sie genannt haben. Und die Daten zur Inanspruchnahme liegen bisher nur für das erste Quartal seit Einführung des NIPs vor, als Kassenleistung. Da waren die Zahlen moderat, eher sogar ein bisschen niedriger, als wir die Zahlen rekonstruieren können für die Inanspruchnahme vor Einführung als KV-Leistung. Wir können recht gut, und das kann man nämlich rückschließen über die tatsächlichen Punktionen, also Fruchtwasseruntersuchungen, Chorio- und Sortenbiopsien, kann man recht gut rückschließen, wie häufig diesen Punktionen eben die Inanspruchnahme dieser Tests zugrunde liegen. Und das war in der Zeit bis Sommer 2022 etwa ganz grob 40-50% eines entbindenden Jahrgangs. Also das war gewissermaßen die Inanspruchnahme dieser nicht-invasiven Diagnostik als IGEL-Leistung vor eben dem Sommer 2022. Etwa die Hälfte der Schwangeren haben dafür optioniert oder votiert. Und jetzt in dem ersten Quartal danach waren die Zahlen ein bisschen niedriger. Aber das ist jetzt nur ein initiales Stimmungsbild. Daraus kann man, denke ich, noch nicht wirklich viel an Konkreten herleiten. So viel kann man jetzt valide zu dieser Frage sagen. Die Sorge, da hatte das EPCOG German Board, was im Jahr 2019 geschrieben, die haben sich orientiert wohl an dem, wie das in Dänemark gelaufen ist. Da war die Inanspruchnahme hoch, die lag so bei 80-90%. Das ist zumindest jetzt initial nicht der Fall. So viel kann man sagen.
Kann aber noch kommen.
Ja, also das ist, wie gesagt, ich wünschte, ich hätte eine Glaskugel, dann könnte ich das genauer benennen.
Das sind jetzt die Zahlen. Was beobachten Sie in der Praxis? Haben Sie da auch eine Erhebung darüber, ob es vielleicht bei Ihnen mehr geworden ist?
Bei uns ist ja eine Vorauswahl getroffen. Also ich will mal so antworten. Es gibt zwei Gruppen von Schwangeren, die in diesem Kontext zu mir kommen. Die eine ist die Gruppe von Schwangeren, die den NIPT schon haben abnehmen lassen bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt, der oder die sie betreut. Und die dann das sozusagen komplementieren oder ergänzen eben mit, was sehr sinnvoll ist, mit einer Ultraschalluntersuchung. Und die zweite Gruppe sind diejenigen, die das halt sozusagen in einem im Block dann bei mir machen lassen. Gefühlt würde ich sagen, hat es da eine leichte Steigerung gegeben. Die war jetzt nicht dramatisch, aber doch ein bisschen, ja. Wenn wir jetzt umgekehrt uns fragen, hat NIPT denn zu einer Veränderung der Frequenz von Punktionen geführt? Das fand ich ganz interessant. Das habe ich also durchaus gemonitort. Dann war das zumindest jetzt im ersten Jahr nicht der Fall. Wir haben also fast gleiche Punktionszahlen gehabt.
Im Grunde muss man den NIPT-Test sehen im Zusammenhang mit den invasiven Methoden, die Frauen dann sozusagen, wenn der Test eine Auffälligkeit zeigt, gerne in Anspruch nehmen möchten. Mhm. Richtig?
Ja.
Können Sie diesen Zusammenhang noch einmal erklären?
NIPT ist ein statistisches Suchverfahren, was einer in sich konsistenten, stringenten Logik folgend letztlich im mütterlichen Blut nach einer Gendosis fetaler DNA, welche von Chromosomen 21, 18 und 13 stammt, fahndet und das abgleicht mit einer beim normalen, gesunden Kind, also mit zwei Chromosomen, Chromosom 21 mit zwei Chromosomen 18, mit zwei Chromosomen 13 versehenen Kindern es mit der dort zu erwartenden Gendosis abgleicht. Und wenn gewissermaßen in der individuellen Probe die Gendosis erhöht ist über eine gewisse statistische Grenzziehung, Schwelle hinweg, dann besteht der begründete Verdacht, es könne sich tatsächlich jetzt zunächst mal in der Plazenta des Kindes, denn da kommt ja die Information her, könnte ein überschüssiges Chromosom 21, 18, 13 vorliegen. Insoweit ist dieses Verfahren immer ein Suchverfahren, ein Test und kein Diagnoseverfahren. Das heißt, es bietet natürlich eine Information, aber es bietet keine Gewissheit, also keine Sicherheit, die es mir erlaubt, eine klare Konsequenz zu ziehen. Sondern es ist immer eine Orientierung. Eine Orientierung, die in aller Regel doch eine durchaus solide Genauigkeit hat, aber je jünger die Schwangeren sind, desto weniger präzise ist die Vorhersage eines auffälligen Ergebnisses, dass das auch tatsächlich Ausdruck ist eines daran erkrankten Kindes.
Heißt das im Umkehrschluss, dass Sie eher älteren Frauen, auch wegen des höheren Risikos, dazu raten, den Test überhaupt zu machen?
Ja, jetzt sind wir bei der Frage, steht es mir zu, für eine Entscheidung für oder dagegen zu raten? Das sehe ich an sich nicht als meine Aufgabe an, sondern es kann ja durchaus sein, dass ich formuliere jetzt mal wieder zwei Extremfälle, dass eine Dame mit 43 Jahren, und davon haben wir nicht wenige, die mit Unterstützung der modernen Verfahren der Reproduktionsmedizin schwanger geworden sind und für die gewissermaßen das Gut, ich trage ein Kind in mir an sich, einen enorm hohen Wert hat, dass die eben sagt, ja, ich will das gar nicht wissen. Ich bin froh, dass das Kind jetzt bei mir ist, in mir ist. Und insoweit heißt es für mich als Information völlig nachrangig. Und umgekehrt, auch wieder ein Extremfall, könnte eine 18-Jährige sich auf eine genau umgekehrte Position stellen. Die eine 18-jährige Schwangere hat eine vergleichsweise sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Ich benutze sehr ungern den Begriff Risiko, sondern das sind zunächst mal statistische Beobachtungen. Und das mit Risiko zu benennen, halte ich an sich für nicht richtig im Gespräch. Sondern das sind zunächst mal natürliche Vorgänge und Korrelationen. Eine 18-Jährige hat eine geringe Wahrscheinlichkeit, eine Trisomie 21, 18, 13 zu haben. Aber es ist natürlich auch nicht null. Und was steht es mir an, wenn sie starke Angst davor hat, ihr das ausreden zu wollen? Das kann nicht meine Aufgabe sein. Ich kann ihr beratend sozusagen zur Seite stehen. Ich kann nicht die Entscheidung für sie treffen. Das sind ja schon im Einzelfall durchaus fundamentale Entscheidungen, die da getroffen werden. Und insofern ist auch jede Form der Entscheidung immer mit einem äußersten Respekt und auch mit dem Signal der Empathie auch von uns anzunehmen. Ja? Also wenn ich das wirklich ernst meine mit dem Konzept der mündigen Schwangeren. Und das ist mir schon wichtig.
Das finde ich gut. Ich fand auch den Punkt mit dem Risiko jetzt gerade sehr wichtig, den Sie genannt haben. Ich glaube, ich habe unbedacht diesen Begriff benutzt. Finde ich gut, dass Sie mich darauf hinweisen. Wenn Sie von der Mündigkeit der Schwangeren ausgehen, gehen Sie dann auch von vornherein davon aus, dass die Schwangere sich Gedanken darüber gemacht hat, was es im Zweifel bedeuten würde, mit einem Kind mit Behinderung zusammenzuleben und den Alltag zu teilen? Oder suchen Sie da auch das Gespräch darüber?
Ja, wo fange ich an? Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Es ist aber auch ein sehr weites Feld, weil, also ich habe schon den Eindruck, dass Schwangeren, die NIPT in Anspruch nehmen wollen und dann auch in Anspruch nehmen, für den Fall, dass der Test auffällig ist und dann in der Konsequenz der Punktion auch ein krankes Kind zu diagnostizieren ist, doch eigentlich schon eine klare Vorstellung haben, was das dann in der Konsequenz für sie bedeutet. In einer Ex-ante-Sicht, also in einer Sicht nach vorne, wie sich das dann verhält in der Realität, wenn sowas eintritt, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber in einer Ex-ante-Sicht würde ich gefühlt auch denken, dass so ähnlich wie wir ja valide Zahlen dazu haben, dass die Idee oder die sozusagen die Handlungskonsequenz, die sich für die Schwangere dann ergibt, sich ähnlich verhält eben wie im Konkreten, dass etwa, na, ich würde mal so sagen, 60, 70, 80% sagen, also dann weiß ich an sich schon, dass ich die Schwangerschaft nicht fortführen würde und dass der geringere Anteil dann tatsächlich nochmal sozusagen in einen Prozess des Abwägens und der Entscheidung tritt. Also das ist eine interessante Frage. Also ich würde aber doch sagen, die Mehrzahl weiß eigentlich schon, was sie will im Vorhinein.
Wir haben eben schon über die Zuverlässigkeit dieses Tests gesprochen und da gab es ja auch im Vorfeld immer sehr viel Kritik. Für wie sinnvoll halten Sie denn eigentlich vor dem Hintergrund auch der Diskussionen im Vorfeld und der Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben, die Einführung des NIPT-Tests als Kassenleistung?
Die Frage der Gesundheit eines Menschen, egal ob vorgeburtlich oder nachgeburtlich, ist ja nicht gewissermaßen, da ist es ja nicht mit Trisomie 21, 18, 13 getan. Und es nutzt Ihnen salopp gesprochen als Schwangere nicht viel, wenn Sie so einen Test machen lassen und der sagt, das ist alles okay, was auch immer alles dann heißt. Das ist ja nur ein Segment, was sicherlich eine Gravität, ein Gewicht hat und eine Bedeutung hat, aber was eben nicht einzig ist an Möglichkeiten einer Fehlentwicklung. Es nutzt Ihnen nichts, wenn der Test unauffällig ist und das Kind hat womöglich einen komplexen, schweren Herzfehler, der ein Leben limitiert oder, was gar nicht so selten ist, hat einen offenen Rücken oder hat es fehlen Teile des Schädeldachs. Also das sind dann Dinge, die ganz anders prognosebestimmend sind und eine ganz andere Bedeutung haben. Also ich will damit nur sagen, die Verkürzung und das Wording eben, das ersetzt vieles, was vorher war. Das kommt ja bei diesem Wording bei den Schwangeren an, greift zu kurz. Und das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen. Man kann es auch vielleicht an ein paar ganz nüchternen, einfachen Zahlen festmachen. Ab der 12. Woche ist eine Schwangerschaft biologisch stabil und geht in der Regel zur Geburt. Und ab dann macht es eigentlich Sinn, überhaupt nach Kriterien einer Gesundheit oder Krankheit, wenn überhaupt, zu fahnden oder zu gucken. Und da sind die Zahlen recht einfach. 96% aller Kinder, die 12 Wochen erreicht haben, sind gesund. 3% haben körperliche Fehlbildungen, ungefähr 1% haben genetische Erkrankungen. Und Sie sehen schon an dieser Graduierung, die Genetik ist an sich anteilig der kleinere Teil von Möglichkeiten, wo was gut oder schlecht laufen kann. Und die Stärke des Ultraschalls, deswegen ist uns Pränatalmedizinern der Ultraschall so angelegen, so wichtig, ist, dass der Ultraschall ja nicht nur sozusagen böse nach kranken Kindern sucht. Ja, also da ist ja auch immer eine starke Symbolik drin, sondern das ist das Gegenteil. Wir suchen gut nach gesunden Kindern. Also wir suchen in Verbindung und in Hoffnung mit den Schwangeren danach und wir können das mit Ultraschall sehr gut beschreiben. Und Schwangerschaft ist eine Zeit des Umbruchs für die Schwangere, eine Zeit der Neuausrichtung. Und das schafft natürlich an sich schon Unsicherheit. Und wir wollen nicht verunsichern, wir wollen stärken. Und das können wir mit dem Ultraschall genau zu dieser Zeit maximal früh mit einer unglaublichen Wirkmacht. Und deswegen ist in meinen Augen eben die Verortung des sicherlich aussagekräftigen Verfahrens als Standalone-Verfahren geht unglaublich an der Psychologie der Schwangeren, aber auch unglaublich an der Biologie dieses wunderbaren Geschehens, schwanger werden, schwanger sein und ein Kind bekommen, vorbei. Ich muss lachen, wie das verortet wurde und mit welch schlechter Fortune die Gesundheitspolitik da vorgegangen ist. Es ist auch in der Entscheidungsfindung ist ein formal evidenzbasiertes Verfahren gewählt worden, aber es war nur formal evidenzbasiert. In der Art und Weise der Fragestellung waren nicht die richtigen Fragen gestellt worden, in meinen Augen. Und nur wer die richtigen Fragen stellt, bekommt auch die richtigen Antworten.
Welches Wording hat Sie da besonders gestört, da Sie das jetzt gerade erwähnt haben?
Naja, also es gibt zwei Wordings, die nicht zutreffend sind und die Schwangeren grob in die Irre führen. Das eine ist, es ersetzt die Fruchtwasseruntersuchung. Das ist hanebüchener Unfug. Denn es ersetzt nicht die Fruchtwasseruntersuchung, denn die Fruchtwasseruntersuchung, ob mir das gefällt oder nicht, kann viel mehr leisten. Und die Fruchtwasseruntersuchung ist ja kein Screening-Verfahren, sondern es ist ein Verfahren, was immer dann zur Anwendung kommt, wenn der Fet gewissermaßen über die Vermittlung seiner auffälligen Körperlichkeit gewissermaßen die Hand hebt und sagt, hallo, ich könnte hier und da ein Problem haben. Und dieses Problem könnte hier und da genetisch verankert sein. Und die Struktur dieses Problems, was wir dann sehen, also die Art der Fehlbildung, lässt uns dann auch in vielen Fällen sehr genau rückschließen, wo mutmaßlich dieses Problem in der Genetik liegt. Und dann sind wir dann eben nicht mehr bei 21, 18, 13, sondern wir sind in der Molekulargenetik. Wir sind also sozusagen an spezifischen Orten und Räumen in diesem, ich nenne es jetzt mal Heuhaufen der Genetik. Ja. Und ja, also ersetzt die Fruchtwasseruntersuchung, das ist hanebüchen, das tut weh, das tut intellektuell weh. Wenn sich dann Gesundheitspolitiker hinstellen und dann sowas von sich geben, da würde ich mir ein Stück weit mehr Expertise, die man sich ja immer einholen kann, hätte ich mir gewünscht. Der gesamte Prozess auch der Entscheidungsfindung bei NIPT als KV-Leistung ist komplett ohne Gynäkologinnen, Gynäkologen oder ohne Pränatalmedizinerinnen, Pränatalmediziner gelaufen. Hinzugezogen wurden als Experten, ist ein Genetiker hinzugezogen worden, der die ganze Sache natürlich aus seinem fachlichen Winkel betrachtet hat. Aber die Schwangere geht in aller Regel nicht primär zum Genetiker, sondern die geht zu uns. Das Zweite ist, was man immer wieder hört, und so kam es eben auch an, ich habe den NIPT-Test machen lassen, es ist alles in Ordnung. Ja, bitte, was ist denn alles in Ordnung? Das Leben ist nie alles in Ordnung. Und ich wünsche jeder Schwangerin von Herzen, dass sie ein gesundes Kind hat und eine gute Geburt hat und tolle Kinder hat, die sich wunderbar entwickeln. Das ist ja das, was wir alle wollen und wo wir Unterstützung leisten wollen. Aber ja, das ist einfach, da ist so viel Wunschdenken da. Es ist alle, ich habe den Test gemacht, einmal eine Blutabnahme, alles ist gut. Das Leben ist vielfältiger und komplexer als das.
Gut, dass Sie das nochmal so grundsätzlich klargestellt haben, Herr Scharf. Und schön, dass Sie mir ein bisschen erzählen konnten aus Ihrem Praxisalltag. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte.
Ich fasse nochmal zusammen. Der NIPT-Test deckt einen kleinen Teilbereich der Pränataldiagnostik ab und ist da ein sehr einfach zu machender, solider Test, ohne Risiken für die Schwangere oder für das werdende Kind. Dabei ist es trotzdem gut, sich klarzumachen, was der NIPT-Test eben alles nicht kann. Und dann ist da noch eine Komponente, die hat Herr Scharf sehr klar gemacht. Der Test sucht gezielt nach Abweichungen vom vermeintlich Normalen und Gesunden und kann diese Abweichungen für Eltern auch zu einem Angstfaktor machen, vielleicht mehr als nötig. Gemessen an der Statistik zum einen und gemessen an der Lebenszufriedenheit von Menschen mit Down-Syndrom und deren Familien zum anderen. In der nächsten Folge geht's um Spenderorgane, in 2 Wochen dann.
Ich bin Grit Eggerichs, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mögt, dann abonniert uns doch, überall natürlich, wo es Podcasts gibt.
Die Debatte.
Die Debatte. Der Podcast.
Der Podcast. Die Debatte ist ein gemeinsames Projekt von WID, Wissenschaft im Dialog und Uni Braunschweig. Im Studio Dorothee Mehnhardt, Grit Eggerichs und Gäste. Recherche Mirja Klein und Dorothee Mehnhardt. Produktion Grit Eggerichs. Danke an die Volkswagen Stiftung, die uns fördert.